Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Hohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Gemeinsam arbeiten wir als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und heute diskutieren wir hier auf der E-World die für uns interessantesten Nachrichten und Meldungen aus der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, schöne Grüße hier von der E-World, live diesmal unser Redispatch. Und zwar mit einer speziellen Folge, nicht nur, weil es live ist,
sondern weil wir einen wunderbaren Gast da haben, Frank Detlef Drake. Schön, dass du hier bist. Wir werden es heute so machen, dass wir haben 5 Themenbereiche vorbereitet. Detlef hat jetzt gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass er pro Themenbereich Stoff für eine halbe Stunde dabei hat. Wir haben hier eine Uhr, wir haben jetzt noch circa 50 Minuten. Ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin.
Genau. Und bevor wir in die Nachrichten einsteigen, weil die sollen heute nicht fehlen, das ist das, was Redispatch ausmacht, dass ihr alle upgedatet seid, was in den letzten 2 Wochen an wichtigen Ereignissen stattgefunden hat, wollen wir erstmal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auf der E-World und hier bei euch und nicht in München wie sonst immer. Ja, Detlef Drake ist mein Name. Ich bin in 2 Funktionen an der RWTH Aachen tätig. Einerseits als Lehrbeauftragter seit 5-6 Jahren mache ich was zum Thema Kraftwerke, konventionelle Kraftwerke, immer mehr erneuerbare natürlich, Stromsystem und das Energiesystem der Zukunft. Also wer Vorlesung immer gern willkommen, auch wer noch Bedarf hat oder Interesse hat, beginnt im Sommersemester wieder. Und meine zweite Funktion, die steht hier oben, ich bin Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH zur Förderung des E.ON Energy Research Centers, eines Forschungszentrums bestehend aus 4 Instituten an der RWTH, tolle Institute, die sich aus verschiedenen Fachbereichen, die sich beschäftigen mit Leistungselektronik, Batterien, Netzen der Zukunft, Simulation des Energiesystems, Wärmepumpen, also so alles, was man für die Energiewende braucht. Und da gibt es seit vielen Jahren, jetzt seit 17 Jahren schon eine Kooperation zwischen E.ON und der RWTH und im Rahmen dieser Kooperation machen wir massenhaft spannende Projekte eben zur Förderung der Energiewende. In meiner Tätigkeit bin ich auch sonst recht viel unterwegs in verschiedenen Gremien, bei den Akademie der Wissenschaften, beim BDI, bei Fraunhofer und so weiter, arbeite an Studien zur Energieversorgung mit, auch zum Thema Wasserstoff, war vor 2 Jahren da auch mit einer Delegation der Ministerin auch in Australien unterwegs, um mal zu schauen, was es da an Wasserstoff vielleicht gibt und eben auch bei der FFE, bei der großartigen FFE in München, wo ich seit vielen Jahren im Vorstand bin. Vor 10 Jahren hätte ich noch nicht gedacht, dass ich an der RWTH bin und irgendetwas mache mit E.ON, denn vor 10 Jahren, nein, ich habe nicht in Aachen studiert und ich war eigentlich den großen Teil meines Berufslebens bei RWE, also beim früher großen Konkurrenten sozusagen von E.ON, hätte mir das nicht vorstellen können. Und wie das nun zustande kam, erzähle ich vielleicht noch ein paar Stichworte zu meinem Background. Ich habe in Hannover und in den USA Energietechnik studiert, war in den USA in einem Solarenergieforschungsinstitut. In der Zeit ist auch so meine Begeisterung für die Energiewende entstanden. Insbesondere deshalb, 1988 war das, also schon lange her, das war das Jahr, als der Treibhauseffekt, der menschengemachte Klimawandel, so in das Bewusstsein der Öffentlichkeit kam. Warum war das so? Es war ein großartiges Jahr. Die Sonne hat immer nur geschienen in den USA. Und ein sehr bekannter Wissenschaftler, der Jim Hansen, hat sich vor den amerikanischen Senat gestellt und gesagt, dieses Wetter, was wir dieses Jahr haben, ist das erste Zeichen für den Klimawandel. Vorher hat das kaum einer gekannt. Und dieses Thema habe ich dann mitgenommen, habe auch zum Thema Treibhauseffekt und Energiesystem der Zukunft Anfang der 90er Jahre promoviert, bin dann 7 Jahre in die Beratung gegangen, zu McKinsey. Da war noch nicht so sehr das Thema Energiewende, sondern mehr das Thema Liberalisierung der Energiemärkte en vogue. Ich durfte mithelfen, die Energy Practice bei McKinsey aufzubauen und bin dann, wie es so viele Berater tun, dann zu einem meiner Kunden gegangen, nämlich zur RWE. Und zwar nicht in den Bereich erneuerbare Energien, sondern in den Bereich Braunkohle. Und war am Anfang unter anderem dafür verantwortlich, die letzten Braunkohlekraftwerke zu bauen, zu planen und zu bauen. Strategien habe ich auch noch gemacht, ein paar Dinge. Und dann habe ich von der Braunkohle weg, so ein bisschen in Richtung Dekarbonisierung, war ich für das Gasgeschäft von RWE zuständig, insbesondere für den Gaseinkauf weltweit von Russland. War eine sehr spannende Zeit. Da wurde nämlich unter anderem geplant, so eine Pipeline, die hieß Nord Stream. Und da fing es an, auch mit dem Ukraine-Konflikt eigentlich. Ich bekam den Anruf dann Neujahr 2006, dass irgendwie Russland, Ukraine das die Gasversorgung nach Westeuropa abschalten. Und wer war verantwortlich für die Versorgungssicherheit? Mein Team und ich. Also das war eine spannende Zeit. Damals begann das Ganze, muss ich sagen. War extrem stressig. Und dann war ich eigentlich ganz froh, dass ich ab 2008 habe ich etwas gemacht, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was ich eigentlich bis jetzt mache, nämlich Forschung und Entwicklung. Ich war für Forschungsentwicklungsleiter bei RWE für Themen wie Elektromobilität, Smart Home, Offshore-Windanlagen, eigentlich CCS, eigentlich alles, was es so gibt, und habe mit meinem Team da viele tolle Projekte gemacht. Dasselbe auch bei Innogy dann. Das gab ja diese Abspaltung von RWE Innogy. Da war ich auch noch für die Strategie zuständig. Und dann wurde Innogy, wie viele von Ihnen wissen, ja aufgesplittet. Ein großer Teil ging zu E.ON, gleich hier gegenüber. Und da bin ich dann mitgegangen und war noch 3 Jahre dann, habe ich noch die Forschung bei E.ON geleitet. Und in dem Zuge eben bin ich auch nach Aachen gekommen ans E.ON Energy Research Center, was mir auch sehr viel Freude gemacht hat. So schließt sich der Kreis und jetzt bin ich hier.
Wunderbar. Also ich glaube, jetzt ist allen klar, dass wir einen Komponenten- und Gesprächspartner haben mit einer interessanten Geschichte. Und wir hatten ihn gebeten, ein bisschen ausführlicher zu erzählen, weil heute ist ja auch Career Day hier auf der E-World. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen ja auch ganz interessant, wie so eine Karriere aussehen kann.
Ja, und wirklich beeindruckende Karriere. Also wenn jemand Karriere machen möchte, dann muss er sich mal das LinkedIn-Profil von Detlef anschauen. Da steht da Geschäftsführer, Vorstand. Da kann man sich bestimmt jetzt was...
Und Forscher. Forscher ist eigentlich das Wichtigste für die Energiewende.
Sehr schön, sehr sympathisch. Wir steigen ein mit unserem Klassiker. Und zwar, Detlef, starten wir immer mit den Energiepreisen, und zwar auf den Terminmärkten. Das ist eben dieser Zeit der Gründung dieses Podcasts geschuldet. Wir haben eben genau vor zwei Jahren gestartet. Damals war genau die Invasion in der Ukraine, und das heißt, alle haben auf die Energiepreise geschaut, auf das Thema Versorgungssicherheit, und deswegen starten wir mit den Preisen. Und momentan kann man am Terminmarkt für nächstes Jahr Strom für 70 Euro die Megawattstunde kaufen, Base-Lieferung, Gas für unter 30 Euro die Megawattstunde. Und CO2 wird gehandelt mit ungefähr 56 Euro die Tonne. Diese ersten beiden Preise sind natürlich insbesondere für alle Verbraucher sehr, sehr wichtig. Und um Gefühl dafür zu bekommen, ist das jetzt hoch oder niedrig, ist immer natürlich ein Vergleich mit der Zeit vor der Krise ganz hilfreich. Und da sehen wir, dass wir dort eigentlich gar nicht mehr weit weg sind von dem 3-Jahres-Mittelwert bei Strom. Damals lagen wir knapp unter 60 Euro pro Megawattstunde. Beim Gas sind wir schon noch drüber, da lagen wir schon eigentlich unter 20 Euro pro Megawattstunde. Aber man kann sagen, eigentlich hat es sich ja wieder beruhigt, insbesondere wenn wir an den August 2022 denken, 1.000 Euro pro Megawattstunde Strom, Terminhandel, nicht einzelne Stunden, oder Gas, irgendwie mehrere hundert Euro pro Megawattstunde. Wenn das gekommen wäre, dann hätten wir das quasi nicht ausgehalten. Deswegen Einstiegsfrage, alles wieder in Butter?
Also wenn man das mit den Preisen vergleicht vor der Krise hier, ja, sieht auf den ersten Blick so aus. Wenn man es vergleicht mit Preisen von vor 10 Jahren, ist das ganz anders. Da hatten wir beim Gas nicht 30 Euro pro Megawattstunde, da hatten wir eher 15 Euro pro Megawattstunde, die Hälfte günstiges russisches Gas. Insgesamt die Strompreise, weil der CO2-Preis noch nicht so hoch war, lag auch Größenordnung bei 20, 30, 40 und nicht bei fast 100. Also im Vergleich zu Zeiten von vor 5 bis 15 Jahren liegen wir noch immer weit drüber. Sonst ist die Frage, ist das gut oder ist das schlecht, für dass die Preise wieder runtergegangen sind? Für die Industrie, für die Verbraucher ist das sicherlich gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer fragen, hohe Preise für Gas, für fossile Energien führen natürlich dazu, dass dann Erneuerbare günstiger werden. Insofern gibt es auch immer zwei Seiten. Ich habe einen Kommentar, habe ich noch zu dem Strompreis. Man muss sich immer vor Augen führen von den, was haben wir, 70 Größenordnung, 80?
Aktuell 70 Euro für eine Lieferung für nächstes Jahr. In der Langfristperspektive gehen wir jetzt schon wieder so Richtung 50 Euro pro Megawattstunde. Aber da ist der Markt nicht so liquide, deswegen mit Vorsicht.
Ja, genau. Dafür müsste der CO2-Preis runtergehen, denn der CO2-Preis allein macht fast die Hälfte dieses Strompreises. Wenn wir der CO2-Preis wie früher nur bei 5 oder 10 Euro pro Tonne wäre, wären die Preise deutlich niedriger. Das heißt, auf der einen Seite hohe Preise. Für die Erneuerbaren ist es gut, die können gut Geld verdienen am Markt. Aber selbst ein Gaskraftwerk rechnet sich trotz der hohen Preise, ein Neubau eines Gaskraftwerkes rechnet sich noch immer nicht. Ja, muss irgendwie anders in den Markt kommen, haben wir ja das Thema mit der Gasstrategie. Ich glaube, da kommen wir nachher noch.
Kommen wir noch zu.
Ja, die absoluten Werte sind das eine, die relativen sind das andere, also das Verhältnis zwischen Gas und Strom. Wir hatten am Anfang der Woche ein Gespräch mit einem großen Industriepartner und die haben gesagt, sie müssen jetzt ihre Dekarbonisierungsprojekte einstellen. Sorry, ich habe Lura gesagt, es geht um eines bei denen, weil das Verhältnis zwischen Strom und Gas sich nicht ausgeht. Wir kommen zum nächsten Thema und da geht es genau um das Thema, nämlich um die Klimaschutzverträge. Da sollen ja die OPEX-Kosten gefördert werden durch den Staat, damit die Klimaschutzalternative auch im Betrieb günstiger wird als die konventionelle bzw. fossile Ursprungsprozessroute. Die Europäische Kommission hat das jetzt im Februar, am 16. Februar, beihilferechtlich genehmigt. Habeck hat eigentlich geplant, einen zweistelligen Milliardenbereich rein zu buttern, aber die EU-Kommission hat ihn jetzt gedämpft auf 4 Milliarden. Nichtsdestotrotz, sie kommen und damit können Unternehmen auf Verträge hoffen, die bis zu 15 Jahre gehen. Also bis zu 15 Jahre werden ihre Betriebskosten gefördert. Ja, wie siehst du dieses Thema? Also diese Elektrifizierung in der Industrie, dass das jetzt noch nicht geht, muss es gefördert werden in Zukunft oder siehst du eigentlich den Staat in einer Rolle, die er eigentlich nicht einnehmen sollte in dem Fall?
Also Klimaschutzverträge dienen ja zu auszugleichen die Differenz, die Mehrkosten, sagen wir mal, der klimaschonenden Arbeitsweise, Anlagen und so weiter und dem, wie es bisher war, dass man konkurrenzfähig sozusagen bleibt. Da bin ich mal gespannt, wie lange das Geld reichen wird, denn je nachdem, was ich da fördere, braucht man mehr oder weniger Geld. Ich glaube, bei vielen Maßnahmen der Elektrifizierung wird es vielleicht eher weniger sein, wenn ich anfange, auf Wasserstoff zum Beispiel umzustellen, bei den Kosten von Wasserstoff, die noch immer nicht so richtig klar sind, aus meiner Sicht aber relativ hoch sein werden, wird das Geld dann relativ schnell weg sein. Insofern zu der Frage hier mit der Elektrifizierung, ich sehe schon, also was man mit erneuerbarem Strom elektrifizieren kann, relativ leicht, das sollte man auch elektrifizieren. Und in der Industrie, das sicherlich alle, sagen wir mal, Fertigungsindustrien, Maschinenbau und so weiter, wo ich elektrische Anlagen habe und wo ich auch Wärmeprozesse und so weiter umstellen kann auf Strom, ist sicherlich gut. Genau wie im Hausbereich mit Wärmepumpen, wo es nicht zu teuer wird, ja, ist Elektrifizierung gut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Industrie, also die Industrien, die am meisten CO2 ausstoßen, sind Industrien, wo das quasi prozessbedingt ist. Das ist die Stahlindustrie, Stahl und Eisen durch die Hochöfen etc. Das ist das Thema Zement, es ist auch prozessimmanent sozusagen und dann eben auch Raffinerien und chemische Industrie. Das sind die 3-4 Industriebereiche, wo der Großteil der industriellen CO2-Emissionen herkommt. Und da muss ich tatsächlich stofflich irgendwie was tun, was umstellen. Und dann, da wird es eben dann auch, kann es sehr, sehr teuer werden sozusagen, weil ich eben nicht nur einen neuen Brennstoff brauche sozusagen, sondern auch Anlagen zum Teil komplett ersetzen muss.
Da vielleicht die Frage, genau, du hast schon gesagt, wie teuer es wird, wie lange das dauert, genau, also diese Förderung, genau, ist jetzt auf 15 Jahre ausgelegt. Man erhofft sich dadurch, durch dieses Projekt insgesamt oder Programm 350 Millionen Tonnen in Summe CO2 einzusparen.
Wie viel?
Also 350 Millionen Tonnen.
Also über die 15 Jahre.
Über diese Zeit, genau, bis 2045 durch das Ausland. Also es soll natürlich von der Idee her nur eine Anschubfinanzierung sein, ja keine Dauersubventionierung. Aber in der Politik wurde es ja auch viel diskutiert, inwiefern man nicht doch in so eine Dauersubventionierung hineinläuft und ob man das überhaupt machen sollte. Also vielleicht ein Gedanke zu dem Thema, wie sinnvoll ist es, mit solchen Förderinstrumenten diese Industrie auch hier zu halten oder zu sagen, die sollte vielleicht woanders auch hingehen, wo sie vielleicht günstiger dekarbonisieren kann?
Also da ist, glaube ich, Weitsicht gefragt. Da muss man sich fragen, haben wir langfristig, genau wie du das implizierst jetzt, haben wir langfristig eine Aussicht auf Wettbewerbsfähigkeit?
Ja.
Wo wir das nicht haben, weil es eben an den Energiepreisen hängt und es einfach für die Industrie, jeweilige Industrie vielleicht günstiger ist, dahin zu gehen, wo ich sehr günstige Strompreise habe und wo dann die Transportkosten nicht so ins Gewicht fallen. Da sollte man das wahrscheinlich nicht tun, so hart wie es aktuell auch ist. Aber eine Dauersubventionierung ist natürlich nie gut. Aber es gibt natürlich auch Industrien, die will man halten, insbesondere die, wo es um weiter in der Wertschöpfungsstufe sozusagen geht. Also nicht wahrscheinlich Grundstoffindustrien wird wahrscheinlich in Deutschland schwer werden, ja, wo Energie einfach eine große Rolle spielt. Da ist man in Norwegen, da ist man in Australien, da ist man in vielen Teilen der Welt, Nordafrika, überall günstiger. So. Und davon sollte man das abhängig machen. Aber sagen wir mal, diese Studien, das realistisch durchzuführen, das halte ich für ganz, ganz wichtig, mit einer langfristigen Abschätzung auch. Wo kommen wir mit dem Wasserstoffpreis hin? Was wird Strom in Zukunft kosten unter dem jeweiligen System? Da muss man ehrlich sein.
Wunderbar, Wasserstoff, gutes Stichwort. Nächste Meldung auf EU-Ebene.
Passt gut zum Thema. Die EU-Kommission hat Förderung von 24 deutschen Wasserstoffprojekten genehmigt. Europaweit waren es 33. Es geht hier um die IPCEI-Projekte, also Important Projects of European Interest. Und wir haben hier ein Fördervolumen von 4,6 Milliarden Euro. Es ist die dritte Stufe. In der ersten Stufe wurden Technologien genehmigt, in der zweiten die Industrie, also Anwendungsfälle, und jetzt mit dieser dritten Stufe die Infrastrukturprojekte. Das Besondere daran ist, dass man bei der Auslegung des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland auch diese Projekte als Basis genommen hat. Die sind wesentlicher Bestandteil, worum man dann dieses Wasserstoffkernnetz geplant hat. Und deswegen ist es auch jetzt eine Nachricht wert, dass diese auch so kommen werden. Ein paar Hard Facts. Europaweit sollen hier 2700 Kilometer Pipeline entstehen, 3,2 Gigawatt Erzeugungskapazitäten und 370 Gigawattstunden Speicherkapazitäten.
Genau, das sind die, die durch diese Projekte angestoßen werden, auch ganz wichtig für das Wasserstoffkernnetz. Und ich würde gerne von dir eine Einschätzung haben, weil ich weiß, dass du sehr, sehr früh dich auch mit dem Thema beschäftigt hast. In welcher Form kommt denn der Wasserstoff wahrscheinlich nach Deutschland? Machen wir den selber oder was ist der Träger letztendlich, der aus deiner Sicht am Ende genutzt wird, damit wir diese Wasserstoffmengen, die wir dann ja hoffentlich irgendwie durch dieses Kernnetz auch speisen, hier nach Deutschland bringt? Ja,
das ist die große Frage, die viele umtreibt. Da gibt es erste Perspektiven, aber noch immer keine richtige Einigkeit. Ein bisschen zum Verständnis für diejenigen, die da nicht so in dem Thema sind. Wasserstoff wird ja erzeugt, Elektrolyseuren mit grünem Strom. Dann habe ich erstmal den Wasserstoff sozusagen. Wenn ich den Wasserstoff durch eine Pipeline transportieren kann, wunderbar. Die Pipelines müssen umgewidmet werden von Erdgas oder neu gebaut werden. Das dauert leider auch sehr, sehr lange aufgrund der Genehmigungszeiten in Europa. Aber zum Beispiel von Spanien oder vielleicht auch Nordafrika, es gab die Algerien-Partnerschaft jetzt hier, Habeck war ja in Algerien, von dort vielleicht eine Pipeline umzuwidmen Richtung Wasserstoff, wäre sicherlich eine günstige Transportmöglichkeit. Wenn ich aufs Schiff muss mit Wasserstoff, dann muss ich den verflüssigen und dann kann ich nicht so viel transportieren. Das Ganze ist ja energieaufwendig, geht sehr viel Energie verloren, dann wird schon deutlich schwieriger. Und da sagen eben einige, es wäre besser, den Wasserstoff zum Beispiel mit Stickstoff aus der Luft zu verbinden. Gibt es ja Luftzerlegungsanlagen, dann mache ich NH3-Ammoniak daraus, das ist flüssig, das kann ich auf dem Schiff transportieren, viel einfacher in großen Mengen und dann nutze ich das entweder, wahrscheinlich sogar besser, um grauen Ammoniak, also klimaschädliches Ammoniak zu verdrängen für die Düngemittelindustrie, oder ich trenne wieder den Stickstoff vom Wasserstoff und nutze dann den Wasserstoff sozusagen. Aber das ist alles noch nicht so ganz klar. Man kann das Ganze auch mit CO2 und Wasserstoff machen, dann hat man Methanol oder Methan. Das sind so die Möglichkeiten, die aktuell ausgelotet werden und wo keiner so ganz richtig weiß, was kommt. Denn bisher gibt es so gut wie keine Wasserstoffproduktion. Und ich sag jetzt mal, du hattest gefragt, noch hier heimisch oder aus dem Ausland. Sagen wir mal, da ist die Perspektive der meisten heute, heimisch werden wir was produzieren, insbesondere dann, wenn wir Überschussstrom haben, sehr viel Überschussstrom, aber da sind wir noch nicht. Und deshalb sage ich und sagen auch die meisten, wenn es kein Überschussstrom ist, dann soll man den Strom bitte als Strom nutzen, für Elektroautos, Wärmepumpen, Industrieprozesse und nicht mit Verlusten in Wasserstoff umwandeln. Ja, das ist so die Perspektive, aber wir hoffen ja alle, dass wir irgendwann so viel Erneuerbare haben, dass wir fast dauernd Überschüsse haben und den kann man dann natürlich auch gut in Wasserstoff umwandeln. Das dauert aber noch ein bisschen.
Aber du glaubst, diese riesigen Mengen an Erneuerbaren, die kommen?
In Deutschland oder weltweit?
Na, schauen wir erstmal auf Deutschland.
Also das Interessante ist, was ich auch vor vielen Jahren noch nicht, kaum einer für möglich gehalten hätte, dass es nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch so unglaublich günstig geworden ist. Erneuerbare selbst in Deutschland liegen heute bei 3 bis 4 Cent. Das ist weniger als die Hälfte von neuen Gas-Kohlekraftwerken, von Atomkraftwerken ganz zu schweigen. Ja, neue Atomkraftwerke werden 5 bis 6 Mal so teuer. Das ist schon gewaltig, was sich da getan hat. Es liegt ja heute mehr daran, an den langen Genehmigungszeiten, an den vorhandenen Flächen, an Akzeptanzthemen und an Fachkräftemangel. Das sind die Themen, die das einschränken. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich ist Deutschland eins der Länder, wo es am schwierigsten ist, aufgrund dieser Themen, Erneuerbare auszubauen. Weltweit sollte es gar kein Thema sein. Und wir sehen ja auch, die meisten Länder der Welt bauen Erneuerbare aus, was das Zeug hält. Allein die Hälfte aller Erneuerbaren weltweit wird in China installiert. Und da geben viele Länder einfach Gas, weil es so günstig ist und weil die mehr Sonne haben und zum Teil auch mehr Wind als wir.
Okay, also wenn nicht in Deutschland, dann wird es wenigstens in der Welt klappen.
Ja, ich daraus. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Wir machen einen kleinen Sprung. Wir gehen zum ETS, zu meiner Lieblingsnachricht die Woche. Die Zertifikate des Kohleausstiegs sollen gelöscht werden. Der Gedanke dahinter ist folgender. Es gab Kritik am Kohleausstieg, dass er eigentlich nichts bringe. Man hat das betitelt mit dem Effekt des Wasserbetts. Wenn ich an einer Stelle im Wasserbett auf die Matratze drücke, dann hebt sich überall gleichmäßig woanders die Matratze. Das Füllvolumen bleibt aber gleich. Also aufgrund des ETS, es ist Cap and Trade, da gibt es europäisch eine Obergrenze für die Emissionen und so viele werden jährlich emittiert, also entsprechenden Zertifikaten, wie viele es dann gibt. Also wenn Deutschland den Kohleausstieg verkündet, die Kohlemeiler vom Netz nimmt, die Zertifikate aber nicht gelöscht werden, dann werden diese Emissionen irgendwo anders emittiert. Das ist die Kritik. Und die Richtlinie des ETS sieht vor, dass ein Mitgliedstaat bis zum Ende des Folgejahres die Löschung dieser Zertifikate beantragen kann. Und das hat Deutschland 2022 nicht getan für das erste Jahr des Kohleausstiegs. Und deswegen jetzt die große Nachricht. Jetzt, 2023, hat die Bundesregierung es für das Jahr 2022 getan. Da werden die Zertifikate gelöscht. Und mit Hilfe eines Trickes sollen dann auch die Zertifikate von 2021 gelöscht werden.
Genau. Und ich glaube, das ist ein sehr charmantes Instrument, dieses Cap and Trade. Das heißt, hier wird ja wirklich sichergestellt, wenn ich die Grenze sukzessive runterfahre, dass wirklich nicht mehr emittiert wird. Und es kommt ja auch immer wieder gern die Aussage, das reicht doch. Wenn wir wirklich nur ETS machen, brauchen wir doch nicht all die anderen Instrumente. Wir sehen ja gerade an diesem Beispiel, Kohleausstieg, dass wenn ich ein zweites Instrument mache, dass es dann zu diesen Verwerfungen kommt, wenn ich dann nicht wieder so punktuell nachsteuere. Deswegen deine Einschätzung, würde das ETS ausgeweitet auf alle Branchen, was ja geplant ist, nicht ausreichen?
Da spricht ein ganz spannendes Thema an, hast du auch gut beschrieben jetzt. Also auf den Kohleausstieg hier angeht, es würde reichen, nur die Zertifikate vom Markt zu nehmen und in der Kohle drin zu bleiben. Da hätte Deutschland zwar etwas höhere Emissionen, aber europaweit würde weniger ausgestoßen. Wäre dasselbe Ziel. Also genau richtig beschrieben. Das ist ganz interessant, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich, also volkswirtschaftliche Theorie sagt eigentlich, ein Ziel, also CO2-Senkung, eine Maßnahme. Wenn ich ein Ziel habe und hunderte von Maßnahmen, dann ist meistens, auf jeden Fall ist es teurer. Und keine Klaren. Genau das haben wir natürlich auch. Wir machen schon eine ziemlich teure Energiewende. Die Einführung des ETS war auf jeden Fall gut, war ja 2005. Und das ETS hat bisher auch die Ziele immer erreicht. Das heißt tatsächlich, in den Sektoren, wo das ETS wirkt, Kraftwerke und große Industrieanlagen, sind die Einsparziele sozusagen übergreifend erreicht worden und auch relativ günstig, weil das ja dazu führt, dass immer die günstigste Maßnahme, weil es ein Preissignal gibt, die günstigste Maßnahme dann ergriffen wird. Warum gibt es dann überhaupt weitere Themen? Das liegt zum Teil daran, weil nicht das passiert, was man sich vielleicht gewünscht hat. Am Anfang zum Beispiel war es so, da war der Preis für eine Tonne CO2, alle haben damit gerechnet, so vielleicht 30, 40 Euro pro Tonne, es war aber nur 5 oder 10 Euro. Wodurch kam das? Das kam dadurch, weil es erlaubt war, auch im Ausland Maßnahmen zur CO2-Einsparung durchzuführen und die Einsparung sich dann in Form von Zertifikaten hier anrechnen zu lassen. Da kann man jetzt jeder mal die Frage stellen, ist das gut oder ist das schlecht? Die Argumente fürs Gut ist ja, es wurde mit wenig Geld weltweit CO2 eingespart, relativ effizient, eine gute Maßnahme, denn wir haben schnell und günstig CO2 eingespart. Das Gegenargument ist, gibt zum Teil auch schwarze Schafe, gab es natürlich auch, ja, so ein bisschen Greenwashing. Aber in der Regel hat er schon CO2 eingespart. Aber es war eben nicht hier in Deutschland oder in Europa. Und so richtig zählt es ja nur, wenn wir selber was machen, wenn es selber auch ein bisschen wehtut. So sind wir Deutschen ja so ein bisschen. Es muss teuer sein und wehtun, nur das ist gute CO2-Einsparung. Und nicht, wenn man irgendwo anders sich freikauft. Man kauft sich aber nicht nur frei, man spart tatsächlich CO2 ein. Zweites Beispiel, Photovoltaik. Photovoltaik hat sich natürlich nicht gerechnet mit CO2-Preisen von 5 bis 10 Euro, besonders weil sie damals teuer war. Deutschland hat unglaublich viel ja in die Photovoltaik investiert. Wir waren Weltmarktführer. Wir hatten die meisten Photovoltaikanlagen 2005, 6, 7 irgendwie in der Welt und haben das unglaublich gefördert mit den Einspeisevergütungen. Zweites Instrument. Man hätte ja auch sagen können, machen wir alles mit dem ETS, dann wäre vielleicht jetzt die Photovoltaik erst ins Laufen gekommen. Ja? Wir haben viel Geld ausgegeben, leider haben wir auch keine Photovoltaikindustrie mehr, macht jetzt alles China. Also kann man sich auch die Frage stellen, war das jetzt gut oder war das schlecht? Und ich habe ein Fazit zu dem Thema. Mhm. Also ETS ist gut, auch das in den anderen Bereichen jetzt einzuführen. Zu viel drumherum sollte man nicht machen. Aber was man machen sollte, ist Förderung von Forschung und Entwicklung, dass wir eben in der Lage sind, sozusagen die Technologien, die man in der Zukunft braucht, wirklich schneller in den Markt zu bringen, als das sonst der Fall wäre. Also Forschung und Entwicklung und so eine Anschubfinanzierung sollte man machen in den richtigen Bereichen zusätzlich, denn sonst dauert das zu lange, sonst haben wir Verzögerung. Aber ehe man groß einsteigt, dann sollte man einzelne Instrumente wirken lassen, aber nicht so ein Portfolio, was am Ende keiner mehr durchschaut. Denn unsere Energiewende ist wirklich zu teuer.
Zu deinem Fazit vielleicht eine unterstützende Aussage. Und zwar geben wir in unserem Podcast auch immer Lesetipps. Und da kam eine Studie raus zum ETS2. Das heißt, wir haben ja jetzt hier in Deutschland schon das Bundesemissionshandelsgesetz, also das sozusagen dieses für die anderen Sektoren, ja, sozusagen Wärme und Verkehr, und das soll jetzt europaweit ja ausgerollt werden über das ETS2 und dann das eine in das andere überführt werden. Und könnte man ja auch sagen, ab jetzt reicht alles, Gebäudeenergiegesetz brauchen wir alles nicht mehr. Aber dort kommt in dieser Studie von den Kollegen vom Öko-Institut eben raus, dass wenn wir mit der gleichen Transformationsgeschwindigkeit weitermachen in diesen Sektoren, dann würde es aufgrund des Caps, der dann sozusagen diese Mengen reduziert, richtig teuer werden. Also richtig teuer. Also das heißt, damit wir dort in einem Bereich sind, der bezahlbar bleibt, müssten wir fünfmal so schnell werden in der Transformation. Und das zeigt ja, dass dieses richtig teuer würde in einem reinen Markt funktionieren. Aber wir haben ja gesehen, was jetzt vor ein, zwei Jahren bei richtig teuer passiert. Das hält die Politik ja nicht aus. Also aus gutem Grund. Also es kommt ja zu sozialen Verwerfungen. Ist das nicht letztendlich auch noch ein Argument für weitere Instrumente?
Ja und nein. Also es stimmt, das ist ein Nachteil. Also wenn man das ETS, dieses Cap-and-Trade-System hat, dann hat man plötzlich eine Verknappung, sondern schießt der Preis in die Höhe. Und das bringt Unruhe rein, die ich in der Industrie und auch sonst eigentlich nicht brauchen kann. Man braucht so eine gewisse Verstetigung. Also ein langsames Anwachsen des CO2-Preises, was dann auch jeder weiß. Wenn man zum Beispiel bei dem Wärmegesetz jetzt hier Habeck nicht gesagt hätte, ihr müsst jetzt alle sanieren und viel Geld ausgeben, sondern gesagt hätte, Gas wird immer teurer durch CO2. Teurer, teurer, teurer. Hätten Leute überlegt, ehe ich jetzt eine Gasheizung mache, wenn es immer teurer wird, dann mache ich lieber frühzeitig was anderes. Also eine stetige Zunahme des Preises wäre sicherlich ganz gut. Aber der zweite Aspekt, den ich sagen will, und da bringe ich jetzt nochmal ein Stichwort rein, was für mich entscheidend ist, nämlich das Thema CO2-Vermeidungskosten. Wie teuer ist es mit einer bestimmten Maßnahme, eine Tonne CO2 zu vermeiden? Mit dem ETS rechnet sich alles, was dann unter 60, 70 Euro pro Tonne liegt sozusagen. Erneuerbare auf jeden Fall und vieles andere auch. Elektroautos rechnen sich auch bald oder rechnen sich jetzt schon darunter. Aber zum Beispiel, ich sage das jetzt mal etwas provokant, Wärmedämmung zu Hause, wenn man das ausrechnet, je nachdem wie die Situation genau ist, kommt man zum Teil auf CO2-Vermeidungskosten von 500 oder 1000 Euro pro Tonne. Beim Thema Wasserstoff, wenn das so teuer wird, wie viele befürchten, rechnen wir auch mit 500 bis 1000 Euro pro Tonne Wasserstoff. Das heißt, bei einem ETS-System würden diese Maßnahmen gar nicht kommen, sondern günstigere Maßnahmen. Jetzt kann sich jeder überlegen, lassen wir das ETS wirken und machen dann vielleicht Wärmesanierung etwas später und Wasserstoff auch ein bisschen später? Oder brauchen wir das jetzt sozusagen, um eben die Klimaziele wirklich zu erreichen, sozusagen. Oder kann man es nicht anders machen? Es gibt noch andere Maßnahmen. Also ich bin da ein bisschen, man sollte immer fragen, wie viel kostet die Tonne CO2-Vermeidung? Wenn du sagst, CO2-Preis steigt zwar, aber sonst mache ich ohne CO2-Preis Maßnahmen, die auch 500 oder 1000 Euro pro Tonne kosten. Ich verstecke es nur durch Subventionen. Also man, auch da sage ich ehrlich sein.
Okay. Ja. Ja, es, wie du sagst, es nimmt ein bisschen Tempo raus, wenn man sich wirklich nach diesen CO2-Verminderungskosten richtet und nur den ETS wirken lässt, oder? Und das ist ja das Argument, wir müssen jetzt einfach an allen Hebeln gleichzeitig ziehen, ne? Damit wir irgendwie eine Chance haben, diese Ziele zu erreichen.
Also Tempo rausnehmen auf gar keinen Fall. Wir müssen ja beschleunigen. Wir müssen doppelt, dreimal so schnell sein, wie wir bisher waren, um unsere Ziele zu erreichen. Aber da ist das Thema, wenn ich das mit den günstigsten Maßnahmen mache, und jetzt kommen wir genau zu dem Hauptkonflikt, ist eigentlich das Vernünftige, wenn mal einer wirklich wirken könnte, wie er wollte sozusagen, dann würde ich jetzt auch in Deutschland, in Europa die Erneuerbaren, Wind und Sonne so schnell ausbauen wie möglich. Netze bauen, möglichst frei, also Oberleitungen hier, Freileitungen und nicht verkabelt, dauert nämlich länger und so weiter. Dann würde ich so schnell wie möglich elektrifizieren, Elektroautos auf den Markt bringen, die sich eigentlich schon rechnen, Wärmepumpen da, wo es geht. Und dann den Rest mit Erdgas machen sozusagen. Das wäre der Weg. Da haben wir aber natürlich das Thema, wissen alle, Genehmigungszeiten, Proteste, Akzeptanz, fehlende Fachkräfte etc. etc. Aber eigentlich wäre das der Weg. Mit den Maßnahmen, die jetzt günstig sind, so schnell wie möglich durchstarten und das Ding durchziehen. Das wäre der Weg, den man machen muss. Aber wenn das nicht geht, dann muss man eben andere Hebel ziehen, die teurer sind.
Okay. Gutes Stichwort, den Rest mit Erdgas machen. Genau. Aktuell werden recht wenig Gaskraftwerke gebaut, um den Rest mit Erdgas zu machen. Und deswegen haben alle sehnlichst auf die Kraftwerkstrategie gewartet, unsere nächste Meldung. Und zwar gibt's hier eben eine Einigung der Bundesregierung, wie das jetzt aussehen soll. Und genau, die Idee ist eben, einen Rahmen zu schaffen, dass diese Kraftwerke kommen, die scheinbar bis jetzt nicht gekommen sind und wohl benötigt werden. Und dort ist eben jetzt ein zweistufiges Verfahren vorgesehen. Zunächst eine Ausschreibung, 4 Tranchen à 2,5 Gigawatt von H2-Ready-Kraftwerken, die dann ab 2035, 40 dann mit Wasserstoff betrieben werden, bis dahin eben mit Erdgas. Und dann in der zweiten Stufe ja eine Ausgestaltung eines Kapazitätsmechanismus, eines Kapazitätsmagnus, der dann relativ technologieoffen ist, dass auch andere Optionen reingehen. Genau, sonst soll noch beschleunigt werden, Hemmnisse abgebaut werden, weil die Zeit drängt. Nach unseren Plänen bis 2030 brauchen wir die Kapazitäten. Was heißt unsere Pläne? Bundesnetzagentur rechnet aus, Versorgungssicherheit, und die sagt, wenn wir aus der Kohle rausgehen, brauchen wir diese Gaskraftwerke. Und daher die Frage an dich, hier haben wir auch wieder dieses Thema Markt, eigentlich marktgetrieben müssten doch sozusagen, wenn man an den Markt glaubt, irgendwie diese Kraftwerke reinkommen, kommen nicht rein. Also ist dieses Vorgehen aus deiner Sicht notwendig beziehungsweise zielführend?
Ja, also ich sagte ja eingangs schon, auch neue Gaskraftwerke, selbst bei den relativ, noch immer relativ hohen Strompreisen, rechnen sich nicht, weil eben Erdgas bedingt auch CO2, müssen auch CO2-Zertifikate kaufen, das heißt, das rechnet sich nicht. Wenn wir aus der Kohle rausgehen, brauchen wir ja was als Backup sozusagen, weil der Wind bläst nicht immer, die Sonne scheint auch nicht immer, wie wir wissen, die berühmte Dunkelflaute oder auch sonst weniger. Aus dem Ausland können wir uns auch nicht drauf verlassen, dass das kommt. Also irgendwas brauche ich. Und da sind natürlich Gaskraftwerke relativ günstig, sehr flexibel einsetzbar, wäre dann schon die richtige Maßnahme. Es gibt auch Kritiker, wie zum Beispiel hier der Herr Frondel vom RWI, vom Rheinischen Wirtschaftsinstitut hier in Essen, der sagt, lass doch die Kohlekraftwerke weiterlaufen, dann laufen die eben weniger, stoßen ein bisschen mehr CO2 aus, dann muss ich nicht die ganzen neuen Gaskraftwerke bauen, denn mit den Erneuerbaren sind wir ja so schnell, dann haben wir nur noch ganz wenig Kohleeinsatz, die sind auch halbwegs flexibel, das geht. Da befürchte ich aber, dass wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren nicht so schnell sind und dann doch deutlich mehr CO2 ausstoßen 2030, 2035, als uns lieb ist. Insofern ist da sicherlich der Schwenk auf Gas richtig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Ausschreibungen laufen und wie die Unterstützung läuft. Und also das wird sicherlich spannend. 10 Gigawatt reichen auf gar keinen Fall. Es sagen ja alle, wir brauchen eher Richtung 50 Gigawatt, denn die Höchstlast in Deutschland liegt bei 80. Und wenn Dunkelflaute ist, dann brauche ich 80 irgendwo, flexibel einsetzbare Kraftwerke sozusagen, brauche ich irgendwo 80 Gigawatt Kapazität.
Ja? Und die Höchstlast wird ja noch zunehmen.
Bitte? Und die wird sogar noch zunehmen, weil wir ja elektrifizieren wollen, genau. Und von 500 Terawattstunden in Richtung 1000 Terawattstunden gehen.
Ja. Ja, zu dem Punkt, den du davor gesagt hast, schaffen wir den EE-Ausbau. Es kam eine Studie raus von McKinsey, die recht großes Aufsehen für großes Aufsehen gesorgt hat. Die haben ein Szenario gerechnet, das ein bisschen anders ist wie andere Szenarios. Sie haben gesagt, wir nehmen mehr Wasserstoffkraftwerke bei uns im Süden. Wir gehen davon aus, dass der EE-Ausbau weniger stark stattfinden wird. Und damit einhergehend brauchen wir auch weniger Netzausbau. Und dieses Szenario war deutlich günstiger. Hast du da mal reingeschaut, warum ist es so und hältst du das für einen realistischen Pfad?
Interessant, dass Sie die Studie erwähnt. Bin ja ein Verteiler natürlich noch meines alten früheren Arbeitgebers. Ich habe meinen Blick in die Studie geworfen. Und tatsächlich, wenn man sagt, Energiewende schnell und Energiewende relativ günstig, ist das tatsächlich ein Szenario, was helfen kann, also was richtig ist. Hatten wir früher in ersten Studien bei RWE, so 2008, 2010, auch ein ganz ähnliches Szenario. Erneuerbare ausbauen, elektrifizieren, wo es geht, und den Rest, der verbleibt, irgendwie mit Gaskraftwerken machen, flexibel sozusagen. Jetzt haben wir natürlich das Thema Russland und Erdgas teuer und so weiter, hat dieses ganze Szenario schon einen Knick bekommen. Aber grundsätzlich wäre das ein Weg. Jetzt habe ich aber auch, du sagst Wasserstoffkraftwerke. Also ich habe da extra nachgeschaut. Die sagen, bis 2035 gehen wir davon aus, dass die noch mit Erdgas betrieben werden. Und sie gehen davon aus, dass die erneuerbaren Kraftwerke tatsächlich in großem Umfang kommen, dass man nur noch wenig Stunden braucht sozusagen und Erdgaskraftwerke hat. Das hat zwei Vorteile. Erstens, CO2 tatsächlich relativ wenig, weil ja das meiste läuft mit den Erneuerbaren. Und zweitens ist es noch relativ günstig, weil ich noch nicht Wasserstoff einsetze. Erdgas haben wir gesagt, aktuell 30 Euro pro Megawattstunde, 3 Cent pro Kilowattstunde etwa, könnte auch in der Zukunft so sein. LNG, das sind ungefähr die Kosten von LNG. Bei Wasserstoff rechnen wir eher mit 20 Cent oder vielleicht sogar mehr Cent pro Kilowattstunde. Das ist 7-mal so viel. Wenn das ins Kraftwerk geht, bin ich bei 50, 60 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich etwas, den Strompreis wollen wir an der Börse, also 500 bis 1000 Euro pro Kilowattstunde, wollen wir eigentlich nicht sehen. Das heißt, wenn man Wasserstoff einsetzt und der tatsächlich so teuer ist, müssen wir darüber nachdenken, ob wir irgendwie ein anderes Strompreisbildungsregime irgendwie haben. Denn das halten wir nicht aus. Also das wird noch eine spannende Diskussion.
Okay, in die Merit-Order-Diskussion steigen wir jetzt nicht ein. Genau,
schade.
Wir haben nur noch 10 Minuten oder gute 10 Minuten. Aber warum wir das Ganze machen ist, weil wir sehr ambitionierte Klimaschutzziele haben. In Deutschland wollen wir 2045 klimaneutral sein und auf europäischer Ebene 2050. Mhm. Und hier gab es eben auch eine Nachschärfung für ein Zwischenziel.
Ganz genau. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, als Zwischenziel das Jahr 2040 auszuwählen und dass wir bis dahin 90% unserer Treibhausgasemissionen eingespart haben sollen. Sie haben dazu eine begleitende Studie veröffentlicht. Darin wird auch projiziert, wie weit wir kommen mit den aktuell bestehenden und aktuell implementierten Klimaschutzmaßnahmen. Und da kommt raus, wir kommen bei 2040 bei 88% raus. Also da sind wir regulatorisch scheinbar gar nicht mehr so weit weg. Genau, es gab einen Rat, die haben auch noch deswegen gesagt, wir sollten dort noch mal ein bisschen ambitionierter werden, aber die Kommission hat jetzt mal 90% gesagt. Sie haben zwei Maßnahmen vorgeschlagen, wie wir jetzt die restlichen 2% hier noch decken. Zum einen haben sie den Start einer europäischen Allianz für SMRs, also kleine Atomkraftreaktoren, vorgeschlagen. Und zum zweiten haben sie eine europäische Carbon Management Strategie vorgestellt. In der Carbon Management Strategie stehen einige Maßnahmen. Ich möchte mal zwei herausgreifen. Ziel ist es, dass hier das in Europa ein Carbon Binnenmarkt entsteht. Und hierzu möchten sie die Entnahme aus der Atmosphäre in die Logik des ETS überführen, dass man hier negative Zertifikate bekommen kann oder Carbon Removal Zertifikate. Und die Kommission möchte grundlegend ein Regulierungspaket als zweite Maßnahme vorschlagen, wie dann der CO2-Transport, die CO2-Speicherung, Fragen rund um den Markt und Kosteninfrastruktur, das alles dann regulatorisch adressiert werden soll. Also man möchte dieses ganze Thema Carbon Management jetzt in den kommenden Jahren auf europäischer Ebene wirklich angehen und hier große Gesetzespakete schnüren.
Genau, und um es nochmal zu verdeutlichen, da geht es nicht nur um diese 2%, die wir dann noch schaffen müssen. Dafür brauchen wir keine Carbon-Management-Strategie, ja, sondern wir wollen klimaneutral werden. Und ich glaube, worüber ja viele auch gar nicht direkt reden, ist, dass wir ja nach IPCC eigentlich in diesen Overshoot-Szenarien sind. Das heißt, wir kommen ziemlich sicher über die 1,5 Grad und müssen dann, um am Ende auf 1,5 Grad zu kommen, im Prinzip in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts ja negative Emissionen haben. Also irgendwie Emissionen wieder aus der Atmosphäre kriegen. Und dafür brauchen wir natürlich diese Infrastruktur, diese Carbon-Management-Strategie. Und deswegen an dich die Frage, negative Emissionen, Direct Air Capture, Science Fiction, oder ist das wirklich auch ein, sag ich mal, ein Geschäftsfeld, mit dem man sich jetzt schon auseinandersetzen muss?
Absolut. Haben wir tatsächlich mit dem E.ON Forschungszentrum hier vor 2 Jahren eine Studie auch zu gemacht, eine recht umfangreiche. Und da bin ich auch richtig auf das Thema gekommen. Ist absolut spannend, gehe ich gleich noch darauf ein. Vielleicht noch 2 kleine Kommentare vorher. 1,5 Grad haben wir leider jetzt schon überschritten, im letzten Jahr schon. Und mal schauen, also die meisten, also wenn wir ehrlich sind, werden wir Mühe haben, ein 3-Grad-Ziel zu erreichen, aus meiner Sicht, sagen die meisten, weil wir gehen nicht runter, die steigen ja noch immer weltweit, die Emissionen, leider. Das zweite Kommentar zu den 88%, tun wir immer so, als ob wir das schon erreichen, das ist, wenn man alle Maßnahmen, die in der geplant sind und möglich sind, wenn wir die tatsächlich umsetzen, also Deutschland sagt ja 80% im Strom haben wir 2030 erreicht, werden wir leider wahrscheinlich nicht schaffen aufgrund der Genehmigungsverfahren und so weiter. Also aus meiner Sicht leider werden wir die 88 bei weitem nicht schaffen. Insofern ist da wirklich was gefordert. Und da kommen tatsächlich diese negativen Emissionen ins Spiel, aus meiner Sicht und auch aus Sicht des IPCC, dieses Intergovernmental Panel of Climatic Change, was ja seit Jahren dann Studien macht, werden wir ohne dieses Thema nicht auskommen. Und es wird ein Riesenthema werden. Man rechnet damit, also man hat ja 30, 40 Milliarden Tonnen CO2 weltweit. Und wahrscheinlich, es kann sein, dass wir 5 Milliarden Tonnen, die Größenordnung, durch negative Emissionen einsparen müssen, um eben den Klimawandel zu begrenzen. Wenn ich das mal rechne, 5 Milliarden Tonnen mal 200 Euro oder sowas, dann bin ich schon bei 1 Billion Euro. Das ist das Geschäftsvolumen pro Jahr. 1 Billion. Da gibt's jetzt kleine Start-ups, die machen da was. Climeworks zum Beispiel oder Carbon Engineering oder auch andere. Die liegen aktuell bei CO2-Vermeidungskosten, sagen sie, irgendwie um die 500 Euro pro Tonne. Ist teuer, aber ist günstiger zum Teil als Haussanierung oder zum Teil auch günstiger als Wasserstoff. Also ist schon ein Thema. Und die sagen, wollen wir mal hoffen, dass es stimmt, dass es so in Richtung 200 bis 100 Euro pro Tonne kommen. Mit der CO2-Vermeidung, also Direct Air Capture, aus der Luft das CO2 raussaugen und in ausgeförderte Ölfelder, Gasfelder und so weiter verteilen. Da gibt es wohl Kapazität für 100 Jahre oder 200 Jahre. So, ist ein Thema, was in Deutschland nicht so beliebt ist. Ja, man hat sich auch sehr stark gegen CCS gewendet, also Carbon Capture and Storage. Werden wir aber wahrscheinlich auch brauchen für Industrieprozesse, die wir eingangs gesagt haben, Zementindustrie und so weiter. Also ich sehe das Thema, dass man auch da offen sein muss, technologieoffen und das Thema verfolgen muss und jetzt so schnell wie möglich vorantreiben, denn wir werden es brauchen. Und es könnte sogar sein, dass es sehr wirtschaftlich ist. Stellen wir uns vor, wir haben einen CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne, CO2 Direct Air Capture, die schaffen es für 130, dann machen die 70 Euro pro Tonne Gewinn. Ja, wahrscheinlich sinkt der Preis dann auf 130, gucken wir mal, ja, wahrscheinlich wäre volkswirtschaftlich. Aber das könnte ein Riesenthema werden und daran müssen wir arbeiten.
Aber nochmal zu dem Thema, was wir vorhin hatten, sozusagen CO2-Verminderungskosten ins Zentrum stellen, an den Markt glauben, an den CO2-Preis. Das würde ja heißen, wenn wir wirklich in diesen Bereich kommen würden, 100 bis 200 Euro, dass wir doch in den einzelnen Sektoren vielleicht gewisse Emissionen gar nicht mehr vermindern werden, die damit leben werden. Weil du hattest vorhin das Beispiel mit der Sanierung, jetzt plakativ mit 500 Euro die Tonne. Das dürfte sich ja dann marktlich dann nicht mehr durchsetzen, weil derjenige sich ja dann sozusagen freikaufen könnte durch dieses wahrscheinlich negative Zertifikat.
Also wie gesagt, bin ich kein absoluter Experte. Bei der Sanierung denke ich, also es wird immer, Fossile werden immer teurer. Sozusagen, es muss sowieso saniert werden. Ja, wenn einer übernimmt ein Haus und möchte es schöner haben und Fenster und alles. Es wird sowieso saniert bis 2000, also abgerissen oder saniert bis 2050. Fast jedes Haus wird saniert oder abgerissen bis 2050. Das passiert sowieso. Sozusagen. Insofern kann man dem ein bisschen Zeit lassen, wenn man an einer anderen Seite mit den Erneuerbaren schneller ist, mit der Elektrifizierung, Autos und so weiter schneller ist und das Thema negative Emissionen entwickelt. Und vielleicht kriegen wir über das Thema negative Emissionen tatsächlich so eine Art von Preiscap hin. Wenn die es für 100, 150 Euro schaffen, dürfte der CO2-Preis eigentlich nicht über 100, 150 Euro steigen, was auch ganz gut wäre. Ja? Und dann irgendwann ist man ja in einer Welt, wo alles erneuerbar ist, dann brauche ich auch keine negativen Emissionen mehr. Aber wahrscheinlich werden wir eben länger als 2050 brauchen, bis wir klimaneutral sind. Und deshalb brauche ich dieses Thema und sollte da keine Scheuklappen haben.
Vielleicht ein Weg für negative Emissionen ist ja der Einsatz von Biomasse und dann sozusagen die CO2-Abscheidung sozusagen aus dem Abgas. Ja. Deswegen, genau, Biomasse ja auch ein wichtiger Teil zur Dekarbonisierung der Zukunft. Und hier vielleicht die letzte neue Nachricht aus den letzten zwei Wochen. Hier gab es ein Leak, deswegen so eine ja auf dünnen Füßen stehende Nachricht zur Biomasse-Strategie. Genau, es gibt nicht nur eine Kraftwerkstrategie, es gibt eine Biomasse-Strategie, wir warten alle auf die Speicherstrategie. Aber Biomasse ist wohl auch sehr, sehr wichtig, insbesondere weil es ja, wie man so häufig sagt, schon mehrfach verkauft ist. Also viele Sektoren setzen auf die Biomasse plus dem die Möglichkeit, hier negative Emissionen ja überhaupt möglich zu machen, im ersten Schritt ohne Direct Air Capture. Deswegen deine Einschätzung zur Rolle der Biomasse zur Dekarbonisierung.
Ja, also wie du schon sagst, ist es begrenzt. Jeder reklamiert sich jetzt für sich die Kraft-Wärme-Kopplung und die Kraftwerke und die Hausheizungen und E-Fuels und alle wollen die haben sozusagen. Wir haben die Tank- oder Teller-Diskussion. Also ich glaube, es wird begrenzt bleiben und es kann dazu beitragen, gerade im stofflichen Bereich. Man soll es ja wahrscheinlich am ehesten im stofflichen Bereich nutzen, weil man mit Biomasse kann man ja viel machen, auch mehr als Energie sozusagen. Abfälle kann ich dann sozusagen noch energetisch nutzen. Aber man sollte sehr genau aufpassen, wo man die Energie, wo man die Biomasse einsetzt. Und die anderen Sektoren müssen es eben anders schaffen. Und da gibt es Möglichkeiten.
Wunderbar. Ja. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.